Kein Mensch denkt auf langen Wegen intensiv über Dinge nach. Kein Mensch macht Pro- und Kontralisten und kein Mensch führt innere Dialoge. Die inneren Dialoge, die man führt, ist, esse ich jetzt meinen Snickers oder esse ich jetzt die Handvoll Erdnüsse? Wo schlage ich mein Zelt auf? Muss ich jetzt mal hinter den Busch oder hat das noch eine halbe Stunde Zeit? Mache ich jetzt eine Pause? Kommt da hinten die Regenwolke? Sollte ich vielleicht noch über den Pass wandern? Das sind die Dinge, über die man nachdenkt. Aber am Ende des Weges, welcher Weg auch immer das ist, metaphorisch oder tatsächlich, alles fällt an seinen Platz. Man muss einfach nur Vertrauen haben, dass, dieses Sein im Jetzt, dass dieser Abstand vielleicht zu einer Routine, dieses sich selbst fordern, sich selbst pushen, was ganz automatisch passiert, weil man ja einfach schon die Entscheidung gefällt hat, jetzt mal rauszugehen. Da passiert ganz viel und man soll es nicht erzwingen, man darf es nicht erzwingen, sondern man muss einfach Vertrauen haben, dass es passiert und das passiert einfach.
Guten Tag, ich heiße dich herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster, aber nicht der Einzige, der in dieser Folge reden wird. Denn ich habe eine Gesprächspartnerin heute. Eine, die ich nicht nur in die eine Richtung befragen werde, sondern wir haben in dieser Folge eine besondere Konstellation. Denn ich habe mit einer Gesprächspartnerin ein Gespräch aufgenommen, das sowohl sie in ihrem Podcast heute veröffentlicht, als auch ich. Die Rede ist von Mareike Schmidt. Mareike macht den Podcast Wander, Wach und Kaffee und spricht dort regelmäßig mit Menschen, die weite Wege gehen, die lange Wanderungen machen. Mareike selbst ist leidenschaftliche Fernwanderin, lebt in Neuseeland, bricht dort immer wieder auf für längere Touren, aber auch in anderen Ecken der Welt. Lebt und arbeitet in Neuseeland, ist dort so eine Art deutsche Botschafterin im wissenschaftlichen universitären Bereich, bricht dort immer wieder zu längeren Wanderungen auf, aber auch in anderen Ecken der Welt und macht eben von dort aus auch ihren Podcast Wanderwach und Kaffee. Mareike und ich haben die Köpfe zusammengesteckt und überlegt, ob wir nicht eine gemeinsame Podcast-Folge machen und sind dann relativ schnell darauf gekommen, zu sagen, lass uns doch ein Gespräch machen und das veröffentlichen wir beide gleichzeitig in unseren Podcasts. In diesem Gespräch, das du jetzt gleich hören wirst, geht es um die Frage, was ist eigentlich ein Abenteuer? Sind eher die großen Abenteuer wertvoll oder sind es die kleinen, die Mikroabenteuer? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Wie wichtig ist es, auszubrechen aus dem Alltag? Wie wichtig ist es, den Alltag umzugestalten? Wir betrachten also unsere Themenwelten, für die wir beide stehen. Mareike eher für die weiten Wanderungen, die großen Abenteuer. Ich vielleicht ein bisschen mehr für die kleinen. Auf einer Metaebene. Wir sprechen aber auch über persönliche Erfahrungen, besondere Momente und gucken darauf, woher diese Sehnsucht nach außergewöhnlichen, ehrlichen Erfahrungen kommt und was diese Erfahrungen mit uns machen. Ich wünsche dir viel Freude mit dem Gespräch. Bevor wir da jetzt reingehen, atmen wir aber noch einmal tief durch. Deutschland hat gewählt und ich will jetzt die Wahlergebnisse hier gar nicht bewerten. Nur so viel grüne Politik wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren ein bisschen weniger Gewicht haben, wie es aussieht. Deshalb, aber auch völlig unabhängig von der Partei, die du wählst, ist es umso wichtiger zu schauen, was kannst du selbst tun, um dazu beizutragen, dass wir als Weltgemeinschaft nachhaltiger leben. Und eine Möglichkeit ist, zu einem Naturstromanbieter zu wechseln. Ich selbst bin seit einigen Jahren Kunde bei Naturstrom. Naturstrom bezieht den Strom zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland. Ohne irgendwelchen Schmuh und Grünwäscherei. Und es ist sehr einfach, zu Naturstrom zu wechseln. Einfach ein Formular ausfüllen im Internet, dauert 5 Minuten. Und die ganzen weiteren Formalitäten wie die Abmeldung bei deinem bisherigen Anbieter übernimmt Naturstrom für dich. Wenn du dir das Angebot von Naturstrom ansehen möchtest, dann guck vorbei auf naturstrom.de /frei-raus. Da findest du auch Informationen zu dem Startguthaben, was du bekommst, wenn du als Frei-Raus-Hörerin zu Naturstrom wechselst. Übrigens hat Naturstrom auch Gas im Angebot. Du könntest Naturstrom also auch als deinen neuen Gasanbieter wählen. Auch dazu gibt's die Infos unter naturstrom.de/frei-raus.
Christo, ich freue mich total. 12 Stunden liegen zwischen uns. Ich bin quasi in der Zukunft mit dir, aus der Zukunft mit dir zusammengeschaltet. Und ich freue mich total, dass wir heute die Gelegenheit haben, über so ein paar Themen zu sprechen, die ja unsere Interessensgebiete, unsere Themen, unsere Podcast-Themen auch in gewisser Weise verbindet, aber doch in ihrer Auslegung sehr, sehr unterschiedlich sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Sicht der Dinge. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, es wird ganz spannend. Und es wird vielleicht weniger um handfeste, praktische Details gehen, wie man seinen Rucksack packt, sondern vielmehr über das Grundlegendere unserer Themen.
Ja, Mareike, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Und du kannst mir ja schon sagen, wie der Tag jetzt wird, oder? Bei dir ist ja schon zu Ende. Bei uns beginnt er gerade erst.
Also ich glaube, diesen Tag werdet ihr in Deutschland nicht übernehmen können, weil wir hatten angenehme 26 Grad, Sonnenschein, blauer Himmel, kurze Hose habe ich getragen, nach wie vor T-Shirt. Es ist einfach nur angenehm. Es ist ein angenehmer, superschöner Sommertag heute hier in Auckland gewesen und wird's auch morgen wieder. Wie ist es denn gerade bei euch? Ich habe irgendwas von Minustemperaturen gehört.
Ja, wir haben gerade eine ziemliche Kälteperiode nochmal gehabt. Heute Nacht waren es bei uns in Hamburg. Ich bin in Hamburg zu Hause, ich glaube -7 Grad. Was ich immer sehr spüre, weil ich seit einigen Monaten auf der Terrasse übernachte. Und da muss ich immer je nach Temperatur natürlich gucken, wie viel Decken lege ich noch drauf. Und heute war es nochmal eine mehr heute Nacht. Aber das Verrückte ist, dass für morgen hier 14 Grad angesagt sind.
Wow.
Und das ist ja ein Wahnsinn. Also da kommen wir fast an euch ran. Das ist ein wahnsinniger Sprung. Ich kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen. Bin gespannt, wie all die Wetterfühligen das so hinkriegen hier bei uns. Aber ja, hin und wieder gibt es schon Vorboten des Frühlings. Vielleicht kommt jetzt in den nächsten 2-3 Tagen da noch ein bisschen mehr Frühlingsfeeling schon auf. Weil, ja, also ich zumindest für meinen Teil, ich glaube, viele andere freuen sich jetzt auch auf den Frühling, auf den Sommer, auf das, was da so kommt jetzt demnächst. Mhm. Ja, also ich bin gespannt auf diesen Tag. Du hast ihn schon hinter dir. Für dich beginnt dann bald schon ein neuer. Aber ja, wir wollen über Abenteuer sprechen heute. Ja, wir wollen auch darüber sprechen, wie groß ist der Wunsch, manchmal auszubrechen aus dem Alltag? Wie weit lässt es sich ausbrechen aus dem Alltag? Was macht es mit uns beiden vor allen Dingen auch, dieses Mal Ausbrechen aus dem Alltag im Kleinen oder auch im Großen? Du bist ja, kann ich das so sagen, vor allen Dingen bekannt für dann auch doch ein bisschen größere Touren, ja, weite Wanderungen.
Ja, für die weiten Wege.
Deine große Liebe, glaube ich, der Pacific Crest Trail, also ein sehr weiter Weg, kommen wir dann nochmal drauf. Aber diesen Begriff Abenteuer vielleicht erstmal uns anzuschauen. Was ist eigentlich ein Abenteuer? Das finde ich immer total spannend. Da gibt's, kann man jetzt Wikipedia aufrufen, da wird man irgendeine Definition finden. Aber die ist ja dann doch immer sehr individuell auch. Also was, könntest du sagen, was für dich ein Abenteuer ist?
Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Und ganz spontan, wenn ich an Abenteuer denke, muss ich wirklich an sowas denken wie Erstbesteigung Mount Everest. Das ist, glaube ich, so der Klassiker von Abenteuer. Oder zu Fuß an den Nordpol oder zu Fuß an den Südpol. Das sind natürlich nicht die Dinge, die ich mache. Und das sind auch nicht unbedingt die Dinge, die ich machen möchte. Und ich glaube, wenn ich dich so richtig einschätze, ist es auch nicht so dein Abenteuer, wie du es in den Alltag einbaust. Aber dazu kannst du dann später selber noch viel sagen. Für mich ist Abenteuer schwierig zu beschreiben, denn ich bin mir gar nicht sicher, dass das, was ich gerne mache, überhaupt noch Abenteuer sind. Oder beziehungsweise das, was ich als Abenteuer ansehe, hat sich über die letzten Jahre sehr gewandelt. Gerade, du hast es schon angesprochen, gerade auch in meinem Podcast, Wanderwochen Kaffee, ich spreche über die weiten Wege, über die langen Wanderungen, nicht nur übers Wochenende, sondern die richtig langen, die Wochen, die monatelangen Wanderungen, die, als ich angefangen habe, das zu machen, ich als ganz großes Abenteuer angesehen habe, weil diese Unwissenheit da war. Was kommt da auf mich zu? Was passiert? Ist es ein Risiko, was ich eingehe? Kann ich das Risiko abschätzen? Mittlerweile ist es gar kein Abenteuer mehr für mich, sondern eher so ein, ich mache das jetzt einfach mal. Wobei ich muss dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht so, als ob ich alle paar Monate mich für Monate ausklinke und dann irgendwo verschwinde. So ist es ja nun auch nicht. Also so ein längeres Wochen- oder gar monatelanges Abenteuer mache ich natürlich auch nicht alle Monate oder alle Tage, sondern das ist dann auch was Besonderes, was man vielleicht alle 2-3 Jahre mal macht. Aber ich versuche schon so viel wie möglich, auch längere Touren, mehrere Tage, vielleicht auch 2 Wochen in meinen Alltag einzubauen. Aber Abenteuer sind das für mich gar nicht mehr, Christo. Das sind für mich mittlerweile kleine Auszeiten. Oder ich bin relativ frühzeitig schon dazu übergegangen, das als kleine andere Kapitel meines Lebens zu beschreiben. Denn je mehr ich sowas mache, desto weniger Risiko sehe ich darin, desto mehr Erfahrung habe ich und desto mehr weiß ich auch, was auf mich zukommt. Wobei ich versuche mir auch immer diesen Respekt beizubehalten, ja, oder diese Humbleness, diesen Respekt vor dem Neuen, vor Bergen, vor Natur, vor Wetter auch beizubehalten. Denn das macht ja vielleicht auch so ein bisschen diese Unsicherheit und Unwissenheit aus, was kommt da auf mich zu. Aber Abenteuer, so im klassischen Sinne, auf Berge zu steigen, die noch niemand bestiegen hat, so sehe ich meine Touren gar nicht. Ja, aber wie siehst du Abenteuer? Was bedeutet Abenteuer für dich? Weil dich kennt man ja auch in Verbindung mit Mikroabenteuern. Und du hast auch schon gesagt, dass du gerne auch auf deiner Terrasse schläfst. Und für viele Leute ist das schon so ein kleines Abenteuer, einfach mal ja außerhalb seiner 4 Wände draußen zu schlafen. Aber wie siehst du, wie definierst du für dich Abenteuer?
Das glaube ich auch, dass für viele das schon ein Abenteuer ist, mal eine Nacht draußen auf der Terrasse zu verbringen bei Minusgraden. Ähnlich wie du es jetzt beschrieben hast, ist es das für mich nicht mehr, weil ich es jetzt seit Wochen, seit Monaten mache. Und das ist ganz normal für mich geworden, mich jetzt da rauszulegen. Das ist gerade nichts Besonderes mehr, nichts Außergewöhnliches mehr. Trotzdem mache ich es einfach sehr, sehr gerne. Ich habe es sehr integriert in meinen Alltag. Aber grundsätzlich sehe ich das ganz ähnlich wie du, dass so diese, ja, das, was die DNA des Abenteuers ist, das Ungewisse, ja, die Ungewissheit irgendwie akzeptieren, da trotzdem hingehen, obwohl ich nicht weiß, was da ist. Das sind ja die Abenteuer, du hast auch einige schon genannt, wie jetzt auf den Everest zum ersten Mal ohne Sauerstoff oder überhaupt als erstes Mal den Südpol entdecken. Ja, also oft hat Abenteuer ja, oder diese großen Abenteuer der Menschheitsgeschichte, ja, zumindest die dokumentiert sind, es gab ja mit Sicherheit viele Jahrtausende lang schon auch ähnliche Abenteuer, die nicht dokumentiert sind in unserer, ich sag mal, modernen Welt. Die haben ja viel mit Entdecken immer zu tun gehabt. Also an Orte zu gehen, wo noch nie jemand war. Es ist immer so schwer vorzustellen, sich, finde ich. Also was das für ein Mut auch bedeutet, sagen, ich gehe so in die Ungewissheit rein. Das macht sicherlich Abenteuer aus, ein Raus aus der Komfortzone, wenn man so möchte, dieses neue Wege beschreiten einfach und entdecken. So. Ich glaube aber, dass Entdecken auch nicht immer nur im Außen sein muss, denn mittlerweile sind ja auch letztlich alle Orte auf der Welt entdeckt. Ja, also da kommen wir nicht mehr weit, wenn wir sagen, wir wollen noch weiße Flecken auf der Landkarte entdecken. Dennoch sind ja Abenteuer heute noch möglich. Also auch an Orte zu gelangen, vielleicht auch in unserem Inneren, kann ja auch passieren, wenn wir draußen unterwegs sind, an denen wir noch nicht waren, dass wir an uns selbst was Neues entdecken. Aber das ist es schon, was ich glaube, was ein Abenteuer ausmacht. Nur ich glaube nicht, dass ob etwas, was wir unternehmen, ein Abenteuer ist oder nicht, davon abhängt, zum Beispiel wie weit wir weg sind von zu Hause oder wie lange wir unterwegs sind, sondern dass das davon abhängt, wie gehen wir daran. Also wir haben ja oft die Vorstellung, wir müssen jetzt, um Abenteuer zu erleben, erstmal da und dahin reisen, weil uns das rausführt aus unserem gewohnten Umfeld. Das ist ja schon mal eine schöne Voraussetzung für, wir machen was Außergewöhnliches. Wir gehen raus aus unserem gewohnten Umfeld. Aber dennoch, wenn wir uns da nicht entsprechend verhalten, ist es eben doch kein Raus aus der Komfortzone oder aus dem gewohnten Bereich. Sprich, wenn wir irgendwie eine Tour buchen, wo uns jemand an die Hand nimmt und uns da so durchführt irgendwie, dann haben wir kein Abenteuer. So, auf der anderen Seite können wir aber hier vor der Haustür, egal wo wir leben, ob es jetzt Neuseeland ist, für dich sehen die Mikroabenteuer ja ein bisschen anders aus, möglicherweise, also die kleinen Abenteuer als für uns hier in Deutschland, kann ich aber hier vor meiner Haustür sehr wohl ein tolles Abenteuer relativ schnell auch erleben, wenn ich da entsprechend rangehe. Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich darf kein Auto benutzen, darf kein Handy benutzen und habe vielleicht sogar kein Geld zur Verfügung, wow, dann bin ich relativ schnell drin im Abenteuer. Also es hängt sehr davon ab, wie gehen wir ran an sowas. Und das ist es, glaube ich, also für mich in meinem Verständnis, was etwas zu einem Abenteuer macht. Und du hast das Wort Mikroabenteuer schon angesprochen, so ein Begriff, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige seit einigen Jahren, den ich mit Sicherheit auch mitgeprägt habe, so im deutschsprachigen Raum. Das sind für mich Abenteuer, die ohne viel Aufwand zu erleben sind. Also wo der Zugang niedrig ist sozusagen, wo wir nicht viel Zeit brauchen, nicht viel Geld brauchen, nicht viel Ausrüstung brauchen, wo es eher so auf unsere Haltung und Einstellung drauf ankommt. Und ich werde oft gefragt, was ist ein Mikroabenteuer? Die Frage habe ich mit Sicherheit schon hunderte Mal beantwortet. Und ich sage immer, in erster Linie ein Abenteuer. Das ist zwar eins, was wenig Aufwand erfordert, aber es ist ein Abenteuer. Es erfüllt alle Kriterien, die ein Abenteuer ausmachen für mich.
Finde ich ganz interessant, auch wenn du sagst, dass Abenteuer, so ein Abenteuerbegriff auch im Inneren seinen Anfang nehmen kann. Und mir ist es, glaube ich, jetzt noch sehr wichtig hinzuzufügen, auch gerade, weil wir solche Begriffe wie Everest-Besteigung und Südpol und Nordpol genannt haben. Abenteuer, auch wenn man das natürlich auf Wikipedia nachlesen kann, was ein Abenteuer eigentlich ist, Abenteuer sollte letztendlich jeder für sich selbst definieren. Und selbst wenn jemand sagt, oh Gott, ich habe noch nie im Zelt geschlafen, jetzt nehme ich allen Mut zusammen und baue mein Zelt im Garten auf und schlafe das erste Mal im Zelt, das wird ein Riesenabenteuer für mich, ist es für die Person genau auch dieses Abenteuer. Wobei vielleicht eine Person, die jedes Jahr auf irgendeinen 8000er steigt im Himalaya, da vielleicht nur müde lächelt und sagt, haha, das ist doch gar kein Abenteuer mehr. Oder da ist doch diese Unsicherheit gar nicht mehr gegeben oder diese Gefahr, weil Abenteuer wird ja auch oft mit Gefahr in Verbindung gebracht. Also kurzum, mir ist es auch wichtig zu sagen, was ein Abenteuer ist, sollte jede Person auch für sich selbst definieren. Und währenddessen du auch von Mikroabenteuern gesprochen hast und dass man aus seiner Komfortzone ausbricht, für mich, glaube ich, ist ein Abenteuer auch eine Aneinanderreihung von vielen First Times. Irgendwas zum ersten Mal zu machen, was man sonst in seinem Alltag nicht tut oder was man sonst in seiner Routine nicht tut. Draußen im Garten zu schlafen, First Time im Garten schlafen. Oder zu sagen, ich habe zum Beispiel heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, Christo, habe ich deinen Podcast gehört, dass man im Umkreis eines Kilometers um seinen Wohnort vielleicht mal alle Wanderwege oder alle Wege ablaufen sollte. Ich habe das tatsächlich während der Pandemie gemacht. Im Umkreis von 5 Kilometer um meinen deutschen Heimatort habe ich alle Wege abgelaufen. Die haben sich auf 500 Kilometer summiert und das habe ich leider nicht an einem Freitag geschafft. Und auch gerade, man muss nicht weit fahren und man muss kein großes Abenteuer planen, was vielleicht für andere Menschen als Abenteuer gesehen werden kann. Es reicht einfach, Dinge zu tun, die man sonst nie tut. Irgendeine First Time, die einen aus seiner Komfortzone herausbringt. Oder wenn man sagt, ich laufe jetzt mal zum Supermarkt oder ich laufe jetzt mal die 8 Kilometer zu meinem Lieblingscafé und trinke dort meinen Kaffee. Das kann auch ein Abenteuer sein. Sehr, sehr niederschwellig, aber eben was anderes, was einen aus der Routine rausbringt. Jeder soll das auch für sich herausfinden, was ein Abenteuer sein kann.
Total, das ist ein total wichtiger Punkt, gerade in einer Zeit, wo wir uns ja immer sehr viel vergleichen, über Social Media und so. Und dann das Gefühl haben, hey, das, was ich mache, ist in irgendeiner Form nicht gut genug, ja, oder ist eben in dem konkreten Fall kein Abenteuer. Eine Komfortzone ist ja individuell, ja, also ist auch ein Abenteuer individuell. Also wo beginnt das Abenteuer? Weil wann gehen wir als eigenständige Persönlichkeit raus aus unserer Komfortzone? Kann ganz anders sein als wieder die Person, die uns gerade gegenübersteht. Ja, also da dann einen Weg für sich zu finden und zu schauen, was fordert mich heraus, das ist auch erstmal gar nicht so einfach, das muss man manchmal herausfinden überhaupt, wo ist da so meine Schwelle? Und ich habe Leute, die sich bei mir melden und sagen, pass auf, ich kann das, was du jetzt da vielleicht skizziert hast, nicht machen, weil ich habe keine Ahnung, ich komme gerade aus einer Krebserkrankung oder so, ja? Also für mich beginnt Abenteuer schon ganz woanders, also viel niedrigschwelliger. Und was wäre das anmaßend, wenn ich dann sagen würde, es ist kein Abenteuer? Ja, also es ist ja Quatsch. Das ist einfach so individuell und mir geht es darum, Ideen zu spinnen und auch Ideen da rauszugeben, Impulse da rauszugeben. Und ich sage das immer wieder auch dazu, das geht dann nicht darum, das nachzumachen, sondern das zu nehmen und vielleicht für sich persönlich zu schauen, was mache ich da draus? Wie kann ich da mein eigenes Abenteuer draus kreieren? Was mich aber noch interessiert, du hast das gerade auch wunderschön beschrieben, wie klein dann ein Abenteuer eben schon sein kann, wie niedrigschwellig das anfangen kann. Warum sprichst du denn so viel über die ganz großen Abenteuer in deinem Podcast mit deinen Gästen? Da geht's ja jetzt eher weniger um die kleinen. Und da gibt's ja auch einen Grund für und das ist ja auch total legitim. Wir müssen ja auch nicht, das vielleicht noch vorab geschoben, es ist ja auch gar nicht entscheidend, jetzt da immer so eine harte Grenze zu ziehen. Ja, das ist ein Abenteuer, das ist kein Abenteuer, es ist ein Mikroabenteuer, es ist ein Makroabenteuer. Es geht ja nicht darum, das wäre dann sehr deutsch, da so Definitionsflöcke reinzuhauen. Ja, sondern es geht einfach darum, mir geht es zumindest darum, zu inspirieren, einfach sich selbst auch herauszufordern mal, weil ich glaube, dass das total wichtig ist, also ein wichtiger Bestandteil des Abenteuers, sich selbst herauszufordern, dahin zu gehen, wo man noch nicht war, Neues zu tun, wie du es beschrieben hast, um eben auch zu wachsen, ne, als Persönlichkeit und vielleicht auch körperlich zu wachsen und nicht um nicht stehen zu bleiben, da, wo man schon ist. Warum geht es bei dir vor allem so um die großen, um die weiten Wege?
Ich glaube, ich liebe die Extreme. Und ich bin, und das wissen meine Zuhörenden von Wanderwach und Kaffee sehr genau, weil ich es immer mit einbringe. Ich bin im Thüringer Wald aufgewachsen, in unmittelbarer Nähe zum Rennsteig. Und das bedeutete dann auch, dass man natürlich jeden Sonntag spazieren oder wandern ging und sowieso mal irgendwie eine Tour auf dem Rennsteig gemacht hat. Später wurden die Touren auch länger, also nicht nur eine Tagestour, sondern auch mit Übernachtung und dann auch in anderen Regionen. Also dann kamen dann Schweden dazu und Cornwall dazu. Das war dann für mich so eine selbstverständliche Ausweitung meiner Komfortzone, was aber irgendwann nicht mehr gereicht hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, wann das eigentlich losging. Ich glaube mittlerweile vor 14 Jahren bin ich das erste Mal nach Nepal geflogen und habe so ein typisches Teahouse-Tracking gemacht. Also das erste Mal 10 Tage am Stück mit Rucksack, aber mit Guide. Und da war ein Guide dabei und eigentlich war auch geplant, dass noch 2, 3 andere Wanderer dabei waren, aber die kamen dann irgendwie nicht und dann war ich dann ganz allein mit dem Guide unterwegs. Und da der Guide auch nicht so viel tragen konnte, weil er hat dann auch sein eigenes Equipment dabei gehabt und Snacks habe ich dann tatsächlich auch mehr getragen als ursprünglich geplant. Aber das war für mich vollkommen okay. Und so habe ich für mich festgestellt, das gefällt mir, aber das reicht mir nicht. Und nach diesen zehn Tagen habe ich für mich gespürt, da wo es interessant wurde und wo ich mich verändert habe, auch innerlich, und wo dann irgendwann der Muskelkater vorbei war, den man ja nach 3, 4 Tagen irgendwie spürt, da wurde es interessant und da musste ich dann wieder nach Hause fliegen. Dann irgendwann 2017 kam dann der Tag, an dem ich auf dem Pacific Crest Trail stand und eigentlich gar nicht vorhatte, diesen kompletten Weg zu gehen, sondern ursprünglich angedacht hatte, weil ich in so einer Transitionsphase war, so einer Übergangsphase von einem alten Job zu einem möglichen neuen Job. Und ich habe damals in Polen gelebt und wollte eigentlich wieder zurück nach Deutschland ziehen, wollte das aber nicht so ad hoc tun, sondern noch irgendwas dazwischen schieben, ein Abenteuer dazwischen schieben. Und aus diesen geplanten, ja, 1, 2 Monaten sind dann 2 Jahre Wanderweltreise geworden. Und natürlich wurde der Pacific Crest Trail in seiner Gänze erwandert. Und da wurde dann auch noch die Südinsel oder der Tiararoa auf der Südinsel hinzugeschoben. Da wurde dann noch in Australien ein kürzerer Hike hinzugeschoben. Da ist der Kilimanjaro dazugekommen, da ist Mount Kenya dazugekommen, da ist der Aconcagua dazugekommen. Es sind noch mehrere Hikes in den USA dazugekommen. Und dann habe ich gespürt, hey, Moment, hier spüre ich mich. Ich spüre mich in diesem Extrem. Ich spüre mich immer dann, wenn ich über die Grenze des Komforts, was ich für mich bisher als Komfort verstanden habe, hinausgehe. Dann spüre ich mich. Dann, wenn's unbequem wird, wenn das Wetter nicht mehr schön ist. Also für mich ist auch immer die Frage, was unterscheidet eine Mehrtagestour von einer Fernwanderung? Und für mich sind Mehrtagestouren Touren, bis zu einer Woche, 10 Tage, die man auch plant, wie die Wettervorhersage ist, weil man möchte ja auch das Beste aus seiner Zeit draußen machen. Und man nimmt dann vielleicht auch frisches Gemüse mit, eine Avocado oder auch Möhrchen und Gürkchen und so. Und auf einer Fernwanderung, unabhängig vom Wetter, musst du einfach weiterlaufen. Und du ernährst dich eben nicht mehr von Avocado und Gürkchen und Möhrchen, sondern du isst 2 Minuten Nudeln und Snickers und Unmengen von Nüssen, weil du einfach deinen Körper mit Treibstoff versorgen musst. Und das macht was mit einem. Dieses Weiterpushen und sich immer wieder antreiben, weil man kann ja auch nicht irgendwo in der Wildnis der USA sagen oder irgendwo in Neuseeland im Hinterland sagen, mir reicht's, ich will nach Hause. Man muss da nach Hause laufen oder zumindest zur nächsten Straße laufen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, never quit on a bad day.
Immer aufhören, wenn es am schönsten ist, wäre vielleicht das Pendant in Deutsch.
Genau, genau, so könnte man das sagen. Und so ist der Podcast auch entstanden, weil mich interessiert, warum ist das so? Warum geht man diese weiten Wege? Warum nimmt man sich diese Auszeiten? Warum klingt man sich auch mal für 3, 4, 5, gar 6 Monate aus seinem Alltag aus, aus seinem Job aus seinen Routinen aus? Warum macht man das? Also ich weiß mittlerweile, warum ich das mache, aber mich interessiert auch, warum andere Menschen das machen. Und in den letzten Jahren, also ich betreibe den Podcast jetzt seit knapp 3 Jahren, habe ich das Gefühl, es wird immer mehr. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich natürlich in so einer Community bin, wo sich Gleichgesinnte treffen. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, das ganze Thema rausgehen, sich spüren, Natur erleben, Komfortzone verlassen, Grenzen verschieben, wird ein immer größeres Thema. Warum das so ist, versuche ich im Podcast zu ergründen. Was ist die Quintessenz dessen? Warum macht man das? Was macht das mit ein? Wie kommt man zurück? Wie ändert man sein Leben? Weil man steigt danach nicht wieder ein und sagt, so, ich bin zurück, was habe ich verpasst, weiter geht's. Und dann ist man weiter im Hamsterrad. Das ist ganz selten der Fall. Viele reduzieren ihre Arbeitszeit danach, viele kündigen. Manche trennen sich, manche haben sich vor einer Fernwanderung getrennt und kommen zurück und starten dann einfach ein neues Kapitel in ihrem Leben. Und da haben wir wieder das Kapitel, wie ich das vorhin schon kurz erwähnt habe. Für mich sind das Kapitel im Leben, die auch keine Auszeiten sind. Für mich ist das keine Auszeit, sowas zu machen. Das ist Teil des Lebens und das ist auch normales Leben. Also zum Beispiel hat mich das anfangs sehr getriggert, wenn mich Freunde oder teilweise auch Familie gefragt hat, mittlerweile machen die das alle nicht mehr, weil die kennen mich jetzt ja schon ganz gut, was das angeht. Wann kommst du wieder zurück ins normale Leben? Das ist das normale Leben. Es ist ein anderes Kapitel.
Ja, aber es ist ein total guter und interessanter Punkt, finde ich. Weil, also ich kenne das auch, ich kann das total nachvollziehen, dies, wenn du länger unterwegs bist, dass dann natürlich nochmal was anderes passiert, als wenn du jetzt nur eine Nacht draußen schläfst oder so. Das ist vollkommen klar, dass du da nochmal viel mehr dich mit dir selbst beschäftigst, dass viel klarer auch nochmal wird vielleicht für dich, was ist wirklich wichtig in deinem Leben, ja, dass das eine tolle Möglichkeit ist, sich mal rauszuziehen und unabhängig von all den vielen Reizen, die im Alltag so dann ja doch da sind, ja, sich selbst zu sortieren nochmal neu. Aber es ist oft eben tatsächlich auch eine Flucht aus dem Alltag. Im ersten Schritt so ein Eskapismus, ja, also abzuhauen, die Realität so auszublenden. Also das ist ja, wie Eskapismus auch definiert ist, eine Flucht aus dem wirklichen Leben, aus der Wirklichkeit. Und wenn es dabei bleibt, dann finde ich es schwierig. Also es ist auch dann ein tolles Erlebnis so. Aber ich finde immer ganz wichtig, was bedeutet das denn für mein Leben? Also wenn es zum Beispiel um Mikroabenteuer geht, dann wurde und wird ganz oft von Medien zum Beispiel geschrieben. Also ich werde ganz viel kontaktiert zum Thema Mikroabenteuer. Weil wenn du Mikroabenteuer googelst, dann landest du relativ schnell bei mir. Und dann fragen halt viele Medien an. Deswegen kriege ich das sehr viel mit. Und dann wird oft Mikroabenteuer gleichgesetzt mit so diesen kleinen Alltagsfluchten. Ich habe mich von Anfang an eigentlich immer gegen diesen Begriff gewehrt, Alltagsflucht, weil ich Mikroabenteuer als was anderes verstehe als eine Flucht aus dem Alltag. Für mich ist ein Mikroabenteuer eigentlich eine Möglichkeit, den Alltag umzugestalten, also anders zu definieren, als ich ihn bisher definiert habe, weil große Abenteuer, große Reisen ja oft eben eine Flucht aus dem Alltag sind. Dann kommen wir wieder, wir denken, alles ist anders, aber es ist nicht anders. Es ist, wir kommen wieder in diesen gleichen Trott rein. Du hast es jetzt gerade anders beschrieben. Es ist vielleicht dann auch nochmal ein Unterschied zu wirklich so einer monatelangen Wanderung dann, dass sich danach doch einiges ändern muss. Aber die großen Reisen sind manchmal einfach so eine Flucht. Und das finde ich schade, wenn es dann nicht im Alltag sich auch niederschlägt, das, was wir da erlebt haben in diesem, ja, in dieser Eskapade. Ja. Das Leben besteht ja einfach zum großen Teil aus Alltag. So. Und wie schaffen wir es, den Alltag so zu gestalten, dass er für uns interessant ist, dass er herausfordernd ist, dass er lebenswert ist? Und für mich sind Mikroabenteuer da eine wunderbare Möglichkeit, eben mehr Abenteuer in den Alltag zu bringen. Genauso interessant ist es natürlich aber zu gucken, pass auf, ich komme wieder von so einer großen Wanderung, wie gestalte ich jetzt grundsätzlich mal mein Leben um? Ja, zu sagen, pass auf, ist der Job noch der richtige? Ist das Umfeld noch das Richtige? Habe ich die richtigen Freunde? Ja, oder halten die mich eigentlich von was ab, was ich eigentlich immer sein wollte oder jetzt sein möchte? Weil so eine Wanderung, so ein Abenteuer verändert dich ja auch. Ja, möglicherweise bedeutet das auch, dass du deinen Alltag verändern musst. Aber ich finde, das ist entscheidend, dass da wirklich der Fokus dann auf diesem Alltag liegt, dass wir den verändern und nicht immer nur träumen von ja irgendwas, was jenseits dieses Alltags liegt.
Aber sag mal, gerade auch, wenn du sagst, du bekommst viele Anfragen und ich erfahre das auch, dass vielleicht auch seit der Pandemie so dieses Bedürfnis nach einerseits vielleicht längeren Touren, wie ich das so in meiner kleinen Nische mitbekomme und du das mitbekommst, die Anfragen Mikroabenteuer und das, du bist ja auch sehr erfolgreich mit diesem Thema Mikroabenteuer. Woher kommt eigentlich das Bedürfnis der Menschen, dieses andere zu erleben, was anderes zu machen? Weil eigentlich leben wir ja in einer Zeit, wie wir auch ja vielleicht denken, wo man Arbeit flexibler gestalten kann, wo man vielleicht auch persönliche Vorlieben anders in seinen Alltag einbauen kann, wo man viele Freiheiten hat. Aber woher kommt das Bedürfnis, aus seinen Routinen, über die wir jetzt schon so oft gesprochen haben, auch mal auszubrechen, was anderes zu machen, aus seiner Komfortzone herauszukommen? Wie erklärst du dir das, dass es ja fast schon so ein Hype darum gibt, auszubrechen, was anderes zu machen?
Ich glaube, grundsätzlich liegt das in der Natur des Menschen. Also da sind ja diese zwei Pole, einmal Sicherheit und dann aber eben auch dieser Entdeckerdrang. Also das haben wir von klein auf. Ja, wenn wir auf die Welt kommen, dann wollen wir entdecken und wollen ausprobieren, wie es ist, vielleicht laufen zu können oder nochmal hinter den Zaun zu gucken, hinter den Zaun unseres eigenen Gartens oder so. Und dann geht es immer weiter. Also ich glaube, das steckt in uns drin. Und das wird im Alltag vielleicht weniger abgebildet, als es schon mal war. Heutzutage sind wir beim nächsten Punkt, dass unser Alltag einfach viel auch digital geprägt ist und das nicht in unserer Natur liegt, in der Natur des Menschen. Der Mensch kann sich natürlich ganz viel anpassen. Das ist ein großer Vorteil des Menschen. Deswegen ist der Mensch auch so erfolgreich als Spezies, weil er sich eben gut anpassen kann an verschiedene Gegebenheiten. Es kommt ja nicht der Stärkere weiter, sondern der, der sich am besten anpassen kann. Ist ja oft so ein Übersetzungsfehler. Survival of the fittest heißt ja nicht der Fitteste im Sinn von körperlich der Fitteste, sondern to fit, englisch passen. Ja, also diejenige, die sich am besten anpassen kann, das können wir ganz gut als Menschen. Dennoch ist unser ursprünglicher Lebensraum, aus dem wir ja kommen und biologisch auch da ganz viel noch in uns drinsteckt, die Natur. Da kommen wir ja her, weil also die Biologie des Menschen sich einfach dann doch nicht so schnell anpasst und wir auch noch nicht mit einem Chip unter der Haut rumlaufen, Gott sei Dank. Und deshalb ist es, ja, immer wenn wir in der Natur sind, für uns ein gutes Gefühl. Also wenn wir da draußen sind, deswegen fahren wir im Urlaub ans Meer oder gehen, wenn wir mal einen klaren Kopf brauchen, im Wald spazieren. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also das steckt schon auch in uns drin. So, und wenn wir das zusammennehmen, diese Lust auf Entdecken, die in uns drin steckt und diese Sehnsucht ja auch nach Natur, ich glaube, dass wir das immer weniger im Alltag abgebildet finden und uns danach sehnen. Das ist oft erstmal so eine undefinierte, vage Sehnsucht in uns drin, die wir vielleicht noch gar nicht richtig greifen können. Wir haben nur das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt. Und ich erlebe das ganz oft selbst, aber kriege das eben auch oft wiedergespiegelt von Menschen, dass in der Natur auf einmal das Gefühl da ist und auch in so Herausforderungen in der Natur auf einmal das Gefühl da ist, als würden da wieder so Stecker zusammengesteckt. Und dieser Missing Link wäre möglicherweise gefunden, ja? Und dem wird dann einfach noch mehr nachgegangen, diesem Gefühl, was einfach ein gutes ist, sich zu spüren und die Welt, also die echte Welt, ja, jetzt die analoge echte Welt zu erleben und zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, zu entdecken, wieder.
Aber gleichzeitig so ein Paradox. Wir schaffen uns eine Welt, wir schaffen uns eine Gesellschaft und gleichzeitig wollen wir aus ihr ausbrechen.
Ja, der Mensch ist leider sehr paradox oft.
Aber auf der anderen Seite schaffen wir uns ja auch Freiheiten, überhaupt ausbrechen zu können. Denn vielleicht bei Mikroabenteuern ist das weniger ein Problem. Aber man muss ja auch irgendwo die Zeit haben und die Möglichkeiten haben, sich Auszeiten zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein Vorteil von Mikroabenteuern gegenüber Fernwanderungen, dass man das viel einfacher auch in seinen Alltag integrieren kann. Und vielleicht auch zum Teil seines Alltags machen kann oder sollte. Und bekommst du eigentlich auch Feedback von Menschen, die sich von dir haben inspirieren lassen, dass sie das dauerhaft in ihren Alltag einbauen? Oder baust auch du das dauerhaft in deinen Alltag ein? Und wenn ja, wie macht man das? Wie kann man das einbauen?
Also beides total, ne? Also ich kriege das immer wieder mal hin, auch nicht immer. Ja, also ich habe da auch so meine normalen Themen, die jeder Mensch hat. Einfach, dass es manchmal dann die Motivation fehlt oder doch zeitlich nicht passt oder man denkt, es würde zeitlich nicht passen. Es geht ja eigentlich viel darum, sich die Möglichkeiten zu schaffen, ne, und die Zeit dann auch zu nehmen. Aber am Ende schaffe ich es dann doch regelmäßig und höre auch von vielen Menschen, die das ebenfalls ganz gut in den Alltag integriert haben. Also ich war jetzt gerade vor 2 Tagen, hatte ich einen Vortrag bei Siegen, Stadtteil von Siegen, an der Schule. Und bin da hingereist am Abend vorher, weil ich morgens um 8 schon da stehen musste, ja, vor diesen Schülern. Und habe dann einfach die Nacht draußen verbracht, habe mir kein Hotel genommen, sondern bin da mit dem Zug runtergefahren, war ohnehin in Deutschland nur mit dem Zug und hatte meine Hängematte dabei und habe dann da auch bei -7, -8 Grad einfach im Wald, unweit der Schule, mir einen Platz gesucht, meine Hängematte aufgehängt und mir es gemütlich gemacht. Ich weiß natürlich, was es braucht, um es dann auch bei -8 Grad gemütlich zu haben. Aber auch wenn das für mich was ist, was ich schon oft gemacht habe und man denken könnte, ah, so ein Abenteuer ist das dann doch nicht mehr. Gerade in diesem draußen mal übernachten, ohne Zelt, steckt immer auch die Ungewissheit drin. Weil ich komme da an, ich habe mir vorher keine Gedanken groß darüber gemacht, wo das hier eine Möglichkeit gäbe. Es ist schon dunkel. Und ich stapfe in den Wald rein und guck dann mal, ja, wo es da vielleicht einen Spot gibt. Ich habe keine Ahnung, wer da vielleicht noch vorbeikommt, ob das jemanden dann doch stört, wenn ich da hänge, wie das wird in der Nacht dann bei -8 Grad. So kalt hatte ich es dann doch, glaube ich, in der Hängematte draußen noch nicht. Also da sind doch einige Faktoren immer, die dann da noch drin sind, die das dann zu einem kleinen Abenteuer machen. So, das ist ein Beispiel, jetzt ein ganz aktuelles, wie ich das mache. Also ich versuche Wege anders manchmal zu machen, dann mit dem Fahrrad zurückzulegen oder so und das wirklich dann in den Alltag einzubauen. Also dann mit dem Fahrrad zurückzulegen meine ich jetzt nicht die Viertelstunde zur Arbeit oder hier ins Studio, wo ich aufnehme, dann mit dem Rad zu fahren, sondern keine Ahnung, ich muss nach Flensburg und fahre dann da mit dem Rad hin und es dauert 1,5 Tage. So, das sind immer gute Möglichkeiten, einfach zu schauen, ja, jetzt will ich nochmal anders hier den Alltag gestalten. Also ich glaube, dies auf die Möglichkeiten gucken ist immer total wichtig. Also wie kann ich es möglich machen, auch wenn ich jetzt denke, dass es vielleicht nicht geht, wenn ich da Lust drauf habe. Die Süddeutsche Zeitung hat mal ein Interview gemacht mit mir zum Thema Mikroabenteuer und dann haben die so ein Zitat aus dem Interview genommen und auf Instagram gestellt und da erreichen die, ich weiß nicht, hunderttausende Leute, also viele Leute lesen das. Und wie es oft so ist, in den sozialen Medien finden sich dann Kommentare darunter, über die man manchmal auch ein bisschen schmunzeln kann, aber ich fand es sehr interessant, weil viele Menschen da gesagt haben, jetzt muss ich auch noch, es ging darum, glaube ich, zwischen 2 Arbeitstagen, also in einer ganz normalen Nacht vielleicht ein Abenteuer zu erleben, mal draußen zu schlafen oder so. Und da fühlten sich viele, glaube ich, auf den Schlips getreten oder unter Druck gesetzt, bevormundet, wie auch immer. Jetzt muss ich auch noch ich habe eh schon so einen stressigen Alltag und muss dies und das und das und das machen. Jetzt soll ich auch noch ein Abenteuer machen, auch noch das reinbringen zwischen zwei Arbeitstagen. Und ja, es muss natürlich keiner. Ja, aber wenn ich das Bedürfnis habe, mehr vielleicht Abenteuer zu erleben und auch in meinen Alltag zu bringen oder es vielleicht einfach mal ausprobieren will oder das Gefühl habe, die Ahnung habe, dass mich das entspannen könnte, nicht noch zusätzlich stresst, ja, das soll es natürlich nicht, dann ist das eine Möglichkeit. Aber wenn nicht, dann nicht. Auch völlig in Ordnung natürlich.
Wenn ich manchmal so an stressige Phasen in meinem Arbeitsalltag denke, wünsche ich mir oft, oh, wäre doch schon Wochenende. Und dann stelle ich mir vor, was ich dann am Wochenende mache, nämlich nichts. Das ist immer so diese Wunschvorstellung in so stressigen Zeiten. Da schlafe ich aus, da esse ich dann ganz spät irgendwie Frühstück oder brunche und dann mache ich nichts. Binge-watche vielleicht eine Netflix-Serie, wenn überhaupt, oder wo auch immer. Und dann mache ich wieder nichts, schlafe vielleicht. Und dann finde ich mich am Wochenende wieder und ich wache wieder zu der althergebrachten Zeit auf, aber diesmal ohne Wecker. Aber man wacht trotzdem morgens auf. Und ich habe nichts von dem gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Also ich war nicht aktiv. Und dann am Ende des Wochenendes, also ich bin immer sehr rastlos und muss auch immer irgendwas machen. Und selbst wenn ich mir vornehme, jetzt machst du mal nichts und jetzt entspannst du, das entspannt mich nicht. Mich langweilt das. Und ich habe für mich irgendwann festgestellt, irgendwas zu machen, auch was Neues zu machen, wieder so first time, irgendwas Neues zu machen, aus der Komfortzone raus, irgendwo vielleicht einen neuen Wanderweg unter die Füße nehmen oder irgendwo, was ich ganz gerne mache, gerade wenn ich an neuen Orten lebe, mit dem Bus irgendwo rausfahren und zurück nach Hause laufen. Und einfach gucken, wo ich dann lang komme. Und selbst wenn es nur eine Stadtwanderung ist, ganz egal, man erlebt dann die Stadt, man sieht, wie sich die Stadtviertel ändern, man sieht verschiedene Demografien, man sieht verschiedene Architekturen. Und gerade das lädt meinen Akku auf und das beschwingt mich. Und dann habe ich für mich festgestellt, diese Ungewissheit, so dieses andere, dieses Aktivsein, das ist das, was mich entspannt. Und ich glaube, dass das geht auch so ein bisschen in die Richtung, viele erträumen sich ja immer so im Laufe ihres Arbeitsjahres oder freuen sich auf diese 2 Wochen Urlaub, wo sie nichts tun, am Strand liegen. Das ist ja Klassiker. Und sicherlich gibt's auch Jobs, wo man körperlich sehr gefordert ist, wo man sich auch wirklich freut, dann mal 2 Wochen auf dem Liegestuhl zu liegen, ein Buch zu lesen und Mittagsschläfchen zu machen. Aber unsere Arbeitswelt geht ja immer mehr auch in eine Richtung, dass es eben nicht mehr so viele körperliche Jobs gibt und das vielleicht das, was in den Kommentaren, was du beschrieben hast, als diese Optimierung und jetzt muss ich auch noch ein Abenteuer einschieben, dass wenn man das anders sieht, wenn man das als, ja, als kleine entspannende Herausforderung sieht, dass das einen Akku aufladen kann und dass das ja beschwingen kann und dass das ja auch Selbstbewusstsein geben kann, dass man irgendwie das gemacht hat, draußen geschlafen zu haben oder die 15 Kilometer zurück nach Hause gelaufen ist an einem neuen Ort oder ja, irgendein anderes kleines Abenteuer erlebt hat.
Ja, aber das ist total auch so eine Gratwanderung, weil viele haben auch die Komfortzone in diesem Rastlosen und wollen immer auch körperlich sich noch herausfordern und immer höher, schneller, weiter. Also das ist ja, ein Abenteuer muss nicht immer höher, schneller, weiter sein und ich muss jetzt körperlich nochmal in einer noch kürzeren Zeit mehr Kilometer machen. Da landen viele dann doch immer wieder. Und das Ding ist, dass sie dann eigentlich da eine Komfortzone haben. Und oft wird diese Komfortzone auch aus der Berufswelt, aus dieser stressigen, immer noch übertragen. So diese klassischen Manager-Sportarten, Triathlon, Marathon, wo dann immer auf die Zeit geguckt wird und die Menschen, wenn man sie nach dem Weg fragt, gar nicht anhalten können, sondern sagen, nein, mein Kilometerschnitt, so, der geht sonst runter. Das ist auch eine Gefahr und es kann auch ein aus der Komfortzone sein, wenn ich nämlich genau das nicht mache. Wenn ich sage, ich mache jetzt mal nichts in Anführungszeichen.
Oh je.
Ja, also wenn ich dir jetzt sagen würde, pass auf, du machst mal einen Tag nichts. Vielleicht ist das das größere Abenteuer, als wenn du jetzt wieder, ich sag mal, ein bisschen zugespitzt auf eine Tageswanderung tobst. Das muss jetzt aber nicht heißen, dass du ja nur liegst und dich langweilst. Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig und besonders wertvoll, wenn wir wachsam, achtsam, mit allen Sinnen unterwegs sind, neugierig sind. Und auch das können wir ja tun, wenn wir jetzt nicht gerade eine große Strecke zum Beispiel zurücklegen. Also wenn wir sagen, wir setzen uns nur mal hin in den Wald einen Tag und machen nichts, in Anführungszeichen, aber nehmen die Umwelt halt viel bewusster wahr, beobachten die Vögel bei dem, was sie tun und machen in dem Fall ja auch etwas zum ersten Mal möglicherweise und kommen aus unserer Komfortzone mal raus, weil uns das in dem Moment total schwerfällt, da zu sitzen. Oder wir liegen am Strand, nehmen wir mal den Strand, ob wir das jetzt als Abenteuer definieren, sei mal dahingestellt, aber wir sind trotzdem neugierig auf die Welt, auf das um uns herum, ja, beobachten vielleicht die Menschen um uns herum, kommen mal ins Gespräch, nicht mit der Person, die jetzt gerade neben uns auf dem Handtuch liegt, sondern vielleicht mit der Person, die da das Eis verkauft, ja, die vorbeikommt und sagt hier Gelato, Gelato, und kriegen dann einen Einblick. Also diese Neugierde auf die Welt, auf die echte Welt, auf die analoge Welt, sage ich mal, die ist für mich auch ein interessanter Faktor im Abenteuer erleben. Wenn ich eine Wanderung mache, die mich vielleicht nicht herausfordert, dann mal zu schauen, was für Menschen kommen mir da entgegen. Vielleicht klingele ich mal irgendwo, ja, und suche einen Kontakt, weil ich mir mein Leitungswasser auffüllen möchte oder so. Und bin dann durch diesen Zustand, in den ich mich reinversetzt habe, auf einmal vielleicht viel klarer, viel offener. Also ich schon mal gehe anders auf die Leute zu, als ich es im Alltag tue. Dadurch kommt wieder was anderes zurück und dann entsteht so eine Resonanz. Wer das nochmal weiter verfolgen möchte, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, total spannend, auch so in Bezug auf Natur oder auf ein gelingendes Leben generell, auf gelingendes Miteinander mit Gegenübern, ob es jetzt die Natur ist oder ob es andere Menschen sind, wenn da sowas in Schwingung gerät, also wenn was von mir ausgeht, dann kommt wieder was und dann kommt wieder was von mir, man sich so gegenseitig inspiriert letztlich und was gibt. Aber das passiert nur, wenn man offen aufeinander zugeht und nicht so mit seinen Scheuklappen durch die Welt rennt. Also wenn wir empfänglich sind auch, ja, für Reize, die aber dann uns nicht in dem Fall überfordern oder irgendwelche digitalen sind oder so, sondern einfach das, was die Welt eben auch ausmacht. Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Weil es gibt Menschen, das sage ich auch mal wieder, die sagen, ich will einfach nur weg von allem, ich hasse Menschen. Es gibt Leute, die haben Tassen, wo das draufsteht, ja, oder T-Shirts. Und das glaube ich, also ich kann es nachvollziehen, dieses Gefühl manchmal, ich will einfach mal raus, ist auch okay, mal raus, aber mir kann keiner erzählen, der auf seinem T-Shirt stehen hat, ich hasse Menschen, dass er sich nicht am Ende doch eigentlich sehnt nach gelingenden zwischenmenschlichen Beziehungen auch, die vielleicht so nicht funktionieren im Alltag, ja, bis dato, aber die, wenn wir anders unterwegs sind, wenn wir klarer sind, wenn wir offener sind, wenn wir auch solche Abenteuer erleben, wenn wir mehr bei uns sind, das kommt ja auch in einem Abenteuer, und uns einlassen auf andere, auf anderes, dass dann ganz viel passieren kann. Das war jetzt weit ausgeholt, aber das steckt für mich alles drin, auch im Abenteuer erleben. Und auch eben in diesem nicht immer nur körperlich sich zu pushen, sondern eben auch am Strand mal zu schauen, dieses neugierig zu sein.
In dem Zusammenhang, ich habe im November mal ein bisschen experimentiert. War mit meinem Partner in den Appalachen wandern. Das erste Mal auch so eine Winterwanderung. Wetterbericht war auch Schnee und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Und wir hatten eine Woche geplant. Und ich habe das erste Mal seit langer Zeit alle Social-Media-Apps vom Handy gelöscht. Also kein Instagram, Facebook schon sowieso lange gelöscht, LinkedIn gelöscht. Ich habe auch meine App mit allen Arbeits-E-Mails gelöscht. WhatsApp, mein Finger hat gezuckt, auch WhatsApp zu löschen, aber das habe ich dann doch nicht getan, weil ja dann doch Familie und Freunde auch immer noch so ein bisschen in der Loop gehalten werden wollen, ob man noch lebt und ob es einen noch gibt, gerade wenn man so ein paar Tage länger wieder unterwegs ist. Ich habe auch normalerweise immer einen E-Book-Reader dabei, weil ich einfach auch gerne lese. Auch den habe ich zu Hause gelassen. Ich habe ein richtiges Buch mitgenommen. Und um der ganzen Sache noch den Zuckerguss oben aufzusetzen, das war ein Buch über Digital Minimalism. Also wie kann man seine digitale Sucht minimieren. Und ich will das Wort Detoxen nicht benutzen, weil Detox finde ich in dem Zusammenhang nicht passend. Weil es geht nicht darum, sich komplett frei zu machen von der digitalen Welt, sondern mit der digitalen Welt besser umzugehen. Und mein Experiment war, wie erlebe ich eine Wanderung, wenn ich alle Apps in Hinsicht Social Media. Ich habe auch neue News-Apps, Nachrichten-Apps auch gelöscht. Ich wusste also für eine Woche nicht, was passiert in der Welt. Und das war im November nach der Trump-Wahl. Und das war eine sehr augenöffnende Erfahrung. Ich war sehr bei mir, sehr im Jetzt. Ich habe es genossen, abends ein paar Seiten zu lesen, bevor es dunkel wurde, also richtig ein Buch zu lesen. Ich habe auch oft einen Textmarker dabei, wo ich mir Textstellen anmarkere und unterstreiche. Ich habe meine Umgebung anders wahrgenommen. Ich habe wieder andere und tiefere Gespräche mit meinem Partner geführt, ohne abgelenkt zu sein durch die digitale Welt. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich gerne so einen langen Weg, wie zum Beispiel den Pacific Crest Trail, nochmal gehen würde, vielleicht ohne Handy. Das stellt einen dann natürlich auch vor große Aufgaben hinsichtlich Navigation, weil man navigiert ja mit Apps und nicht mehr mit Karten. Aber ich kenne ja den Weg mittlerweile ganz gut und ich glaube, der Pacific Crest Trail, da muss man schon viel tun, um sich zu verlaufen. Oder es gibt ja auch GPS-Geräte, mit denen man navigieren kann. Man braucht ja nicht unbedingt das Telefon. Aber ich fand das eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die ich gerne auf langen Wegen nochmal wiederholen möchte. Denn dieses im Jetztsein, Hiersein, ohne Ablenkung unterwegs sein, macht für mich auch diesen Reiz aus. Aber immer wieder kommt so diese Störung durch die digitale Welt rein, der man sich ja auch freiwillig unterwirft. Und natürlich möchte man in Kontakt sein. Man hat Instagram-Kontakte, man hat über WhatsApp-Kontakte, Familie, Freunde, Communities. Aber das lenkt ab und es nimmt einen aus dem Moment und aus dem Genießen des Moments, in dem man sich ja in der Sekunde befindet. Das nimmt einem eine gewisse Erfahrung. Ich glaube, jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück zum Eskapismus. Warum das auch viele Menschen wünschen oder viele Personen angehen, ist auch aus dieser digitalen Welt wegzukommen, aus diesem ständigen zugeballert werden mit Neuigkeiten, Informationen, Nachrichten, mit Dingen, auf die man sofort reagieren muss. So ganz bei sich sein, das kann man fast im Alltag nicht mehr. Es ist so wahnsinnig schwer, zumal auch viele Apps so konzipiert sind, dass man die Aufmerksamkeit darauf richtet.
Na, du musst dir das, glaube ich, ganz bewusst erlauben auch, ne, dass das okay ist, auch mal jetzt gerade nicht mitzubekommen, was auf der Welt passiert. So, und auch nicht latent dieses Gefühl zu haben, ich müsste auch jetzt was tun und was dazu beitragen, dass es besser wird, sondern sich das zu erlauben, dass es völlig okay ist, dass man sich einfach mal ausklingt aus diesem ganzen Wahnsinn. Was ja nicht bedeutet, dass einem das egal ist, aber dass es mal keine Rolle spielt, dass das mal 1, 2, 3 Wochen oder auch nur ein Tag oder mehrere Stunden keine Rolle spielen braucht. Das einfach beiseite legt, das erlauben wir uns ja kaum, weil wir immer wissen wollen, was ist denn los und wo kann ich mich vielleicht dann drüber aufregen oder worüber regen sich andere auf, sich da mal rauszuziehen und wirklich auf das zu gucken, was direkt vor der eigenen Nase liegt, aber im wahrsten Sinne des Wortes auch vor der eigenen Nase liegt. Also die direkte Umgebung. Ich glaube auch, dass das total wertvoll ist, dass das aber auch hilft im Alltag oder auch in so einer Phase, in der wir jetzt politisch gerade sind, wo doch viele auch Sorge haben um die Zukunft, so wie sich eben auch die politische Landschaft entwickelt, sich immer zu fragen, was kann ich denn jetzt hier, wo ich lebe? Und da sind wir wieder bei dem, wie kann ich meinen Alltag umgestalten? Was kann ich denn tun, in meinen Gesprächen mit anderen Menschen, in meinem Verhalten jeden Tag, in dem, was ich mache, was hier bei mir ist, in meinem Einflussbereich liegt, den verlieren wir oft ein bisschen außer den Augen. Was kann ich da tun, damit sich was ändert? Wie kann ich da aus meiner Sicht einen positiven Einfluss haben und nicht uns verlieren in so einem, es geht alles den Bach runter? Oder ich möchte die Welt retten, und noch dafür sorgen, dass es den Menschen in Bangladesch besser geht. Das ist ehrenwert und das ist auch durchaus wichtig, sich darüber mal Gedanken zu machen, dass es denen nicht so gut geht irgendwo weit weg, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns. Aber wir verlieren dann oft so diesen Blick darauf, was ist denn hier mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe? Mal gucken in der Familie. Also es gibt wenig Familien, wo es keine Baustellen gibt, wo man nicht mal hingucken könnte und sagen könnte, lass uns mal ein Gespräch führen, lass uns mal aufeinander zugehen, oder eben auch in der Nachbarschaft, wie kann ich mich da einbringen und so weiter. Das ist was für mich, was auch dazu gehört, zu dem, ey, lass uns mal schauen, was vor unserer Nase ist, was wir ändern können, wo wir einen Einfluss drauf haben. Weil wir uns, glaube ich, oft auch dann zurückziehen und es ist auch verständlich und ist auch bequem auf so ein, ja, ich kann eh nichts machen. Das geht hier den Bach runter. Und das aber auch auf das Abenteuer erleben, eben das Outdoor erleben, einfach das eigene Leben irgendwie mehr in die Hand nehmen wieder und zu gucken, wie kann ich ein positiver Einfluss sein, eben für meine Umwelt, für auch meine Mitmenschen, aber wie kann ich auch mein Leben in die Hand nehmen und Verantwortung für mich selber übernehmen, damit ich wieder näher zu mir selbst heranrücke. Auch das müssen wir uns ja manchmal erlauben, sich um uns selbst zu kümmern. Und zu sagen, pass auf, wir ziehen uns jetzt mal 1-2 Wochen raus und wir kümmern uns nur um uns und nicht um die anderen. Je mehr Freiheit wir haben, desto mehr Verantwortung braucht es. Wenn wir sagen, wir wollen Freiheit, dann müssen wir aber auch sagen, okay, wir müssen auch Verantwortung übernehmen. Weil nur Freiheit ohne Verantwortung, das funktioniert nicht.
Ja, ganz faszinierend. Du hast mir gerade auch so die Augen dafür geöffnet, dass ja Mikroabenteuer ganz klassisch auf deiner Seite, Fernwanderung auf meiner Seite, das Mittel zum Zweck sind, langfristig eine Veränderung ins eigene Leben zu bringen. Weil durch diesen Perspektivwechsel, durch ein Abenteuer, durch den Ausbruch, nenne ich es jetzt mal, aus einer Routine, schärft man wieder den Blick für neue Dinge und für das, was wirklich wichtig ist und das, was wir brauchen als Menschen. Ja, spannend.
Dennoch ist es völlig in Ordnung, einfach zu sagen, ich habe jetzt hier gerade einen schönen Moment. Das Licht fällt gut, die Sonne geht auf oder unter, ja. Und es ist einfach gerade alles in Ordnung und ich muss da jetzt nicht noch so viel reininterpretieren in diesem Moment. Das passiert schon oft dann von alleine, dass uns das nicht kalt lässt und dass wir das mitnehmen. Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig manchmal, dass wir es jetzt nicht zu vertheoretisieren und zu komplex machen alles, sondern dass es auch in Ordnung ist, einfach einen guten Moment da draußen so zu erleben. Ich bin nur wirklich der festen Überzeugung, dass es eben meist mehr ist als nur ein guter Moment, weil das ganz viel mit uns macht, weil wir das mitnehmen und weil wir jeden dieser tollen Momente eben auch dann, ja, der wird Teil von uns. Der lebt dann in uns weiter und verändert uns und dass wir einfach dafür auch bereit sind, dass wir uns verändern und alles, was das dann so mit sich bringt.
Und das Vertrauen darauf zu haben, dass es auch passiert, ganz automatisch. Also, ja, so in dieser Fernwandererwelt oder die Personen, die vor der Entscheidung stehen, einen längeren Weg zu gehen. Es hat oftmals einen Grund, warum man das macht. Und der Grund ist selten, ich möchte einfach schöne Landschaft sehen. Ist natürlich auch ein Grund, auch vollkommen legitim. Aber es gibt oft andere Gründe, warum man sagt, ich möchte mich jetzt mal ausklinken und ich will das Abenteuer angehen, einen langen Weg zu gehen. Das heißt, da stehen Entscheidungen an oder das sind Schicksalsschläge passiert und man braucht die Zeit zum Nachdenken. Oder man möchte den Weg nutzen, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Oder zu überlegen und Pro- und Kontralisten zu machen, mentale, um danach Entscheidungen zu fällen. Ich kann aus meiner Erfahrung und aus den Erfahrungen, die ich aus den Gesprächen aus dem Podcast gezogen habe, sagen, kein Mensch denkt auf langen Wegen intensiv über Dinge nach. Kein Mensch macht Pro- und Kontralisten und kein Mensch führt innere Dialoge. Die inneren Dialoge, die man führt, ist, esse ich jetzt mein Snickers oder esse ich jetzt die Handvoll Erdnüsse? Wo schlage ich mein Zelt auf? Muss ich jetzt mal hinterm Busch oder hat es noch eine halbe Stunde Zeit? Mache ich jetzt eine Pause? Kommt da hinten die Regenwolke? Sollte ich vielleicht noch über den Pass wandern? Das sind die Dinge, über die man nachdenkt. Aber am Ende des Weges, welcher Weg auch immer das ist, metaphorisch oder tatsächlich, alles fällt an seinen Platz. Man muss einfach nur Vertrauen haben, dass das dieses Sein im Jetzt, dass dieser Abstand vielleicht zu einer Routine, dieses sich selbst fordern, sich selbst pushen, was ganz automatisch passiert, weil man ja einfach schon die Entscheidung gefällt hat, jetzt mal rauszugehen. Da passiert ganz viel und man soll es nicht erzwingen, man darf es nicht erzwingen, sondern man muss einfach Vertrauen haben, dass es passiert und das passiert einfach. Und das ist die Erfahrung, die ich selbst gesammelt habe und die aus vielen Gesprächen mitgenommen wurde. Es passiert einfach. Vielleicht passiert es nicht so, wie man es erwartet, dann passiert es vielleicht kleiner oder es passiert ein halbes Jahr später. Aber all das rattert in unserem Kopf, in unserem Bewusstsein und das verändert was, weil schon, also die wichtigste Entscheidung und die größte Entscheidung und die entscheidendste Entscheidung ist, dass man das jetzt macht. Und alles andere ist in dem Moment angestoßen und passiert.
Ich finde, das ist fast schon ein schönes Schlusswort, Mareike. Ich muss gerade noch mal an einen Begriff denken, auch von, habe vorhin den Namen schon erwähnt, Hartmut Rosa, der diese Resonanztheorie entwickelt hat. Der spricht von Unverfügbarkeit, ja, dass wir im Prinzip nicht wissen, ob so eine Resonanz entsteht. Wir können natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, aber am Ende ist es immer unverfügbar. Wir wissen nicht, also können nicht sicher sagen, dass das eintritt. Aber wenn wir offen reingehen in so Situationen, in Beziehungen, dann ist die Chance ganz gut, dass das passiert. Das ist genauso mit einem, ich habe mich neulich beschäftigt in einer Podcast-Folge, auch mit dem Flow-Prinzip, das ein Wissenschaftler mal formuliert hat. Wenn wir in einen Flow kommen, dann ist es ja ein ganz besonderes Gefühl. Aber auch das lässt sich nicht erzwingen. Ein Runner's High beim Laufen lässt sich nicht erzwingen. Das ist unverfügbar. Das passiert oder es passiert nicht. Und wir sollten auch keine Erwartungshaltung natürlich haben an die Natur. Und sagen, ja, die Natur muss jetzt mir aber dies und jenes liefern. Das ist ja das Schöne an der Natur, dass die von uns nichts erwartet. Das ist auch was so toll ist oft, weil wir in einem Alltag ja ständig mit Erwartungen konfrontiert sind, ja auch in menschlichen Beziehungen oft mit Erwartungen konfrontiert sind und viele Menschen erwarten was von einem, die Gesellschaft erwartet was von einem und die Natur erwartet einfach nichts von uns. So, das ist ja wunderbar. Deswegen fühlen wir uns da auch so wohl. Aber andersrum sollten wir auch nicht zu viel erwarten von der Natur und sagen, jetzt muss aber das und das passieren. Sondern es ist einfach unverfügbar. Und wie du schon sagst, die Chancen sind ganz gut, dass die Dinge da dann hinfallen, wo sie hinfallen sollen.
Christo, wollen wir das als Schlusswort stehen lassen?
Jetzt hatte ich das Schlusswort, ne? Ja. Ja, aber gerne, gerne. Ich fand es super interessant, mich da mal so mit dir auszutauschen. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir, das hatte ich vorher schon, dann da gar nicht so weit entfernt sind, auch wenn es vielleicht verschiedene Herangehensweisen gibt, aber dass es doch einen gemeinsamen Nenner gibt, auf dem wir da unterwegs sind und der, glaube ich, einfach wichtig ist, so für unser Leben. Ich brauche es jetzt nicht nochmal wiederholen. Das kannst du dann nochmal, wenn du einen Abbinder machst, dann in deiner Podcast-Folge mal gucken, ob ich einen noch in meiner mache. Dank dir auf jeden Fall für das Gespräch, für den Austausch und wünsche dir alles Gute bei allem, was da noch so kommt und schöne Momente, schöne Begegnungen, schöne Erfahrungen.
Ja, danke dir. Und ich fand den Austausch sehr, sehr inspirierend. Und wie ich auch immer sage, man muss keine weiten Wege gehen, um inspiriert zu werden, um andere Dinge zu erleben. Einfach mal raus, was Neues erleben und wenn es eine Tageswanderung ist, die man vorher noch nicht gemacht hat, man muss nicht von Kanada nach Mexiko gehen. Und auch getreu dem Motto, lasst uns alle öfter unverfügbar sein. Also das ist für mich jetzt dieses Motto fürs Wochenende, was ich mir wieder vornehme.
Möge es so sein. Vielen Dank, Mareike.
Danke dir, Christo.
Ganz herzlichen Dank auch an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat für dich funktioniert in dieser Konstellation, dass es da nicht auf der einen Seite den Gast, auf der anderen Seite den Host gibt, sondern dass es ein Gespräch in beide Richtungen war. Vielleicht nimmst du ein bisschen was für dich mit, vielleicht kriegst du auch was umgesetzt, vielleicht entstehen neue Ideen aus dem, was wir besprochen haben. Das würde uns besonders freuen. An dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße von Mareike. Ich habe ihr versprochen, dass auch ein Link zu dem Podcast Wanderwach und Kaffee in dem Newsletter landet, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer am Sonntag, der Newsletter. Und abonnieren kannst du den unter christoförster.com/frei raus. Da gibt's immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus dem Podcast und darüber hinaus. Nächsten Freitag gibt es schon die nächste Frei-Raus-Folge. Dann wieder eine Folge aus der Try-Day-Reihe, wo ich immer ein kurzes Experiment mache und das vorstelle, auch zur Inspiration. Und nächsten Dienstag dann die nächste größere, längere Freiraus-Folge. Bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit.